liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Yong heißt Sie herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea am Montag. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass mit Beginn des neuen Schuljahres immer mehr Eltern ihren Kindern ein Mini-Aufnahmegerät mitgeben, aus Sorge, ihr Kind könne gemobbt werden. Sollte das Kind von Mitschülern schikaniert werden, kann das Aufnahmegerät dazu dienen, heimlich Beweismittel zu sichern. Im Anschluss daran hören Sie die Sportmeldungen. Danach erfahren Sie mehr über einen Schaffner der Seouler U-Bahn, der mit seinen Lautsprecherdurchsagen den Fahrgästen Trost und Kraft gibt. Zum Schluss geht es um Kontroversen über Installationen von Ladestationen für Elektroautos in Tiefgaragen. Wegen der Brandgefahr sind kommunale Einheiten gegen Ladestationen in Kellerräumen und treffen entsprechende Maßnahmen. Zuerst aber etwas Musik. Hören Sie Amoro Fati, gesungen von Kim Yeonja. Eine Frau Kim, Mutter eines 11-jährigen Kindes, ist jedes Mal sehr betroffen, wenn sie aus den Nachrichten von Vorfällen erfährt, in denen es um Gewalt an Schulen geht. Ihre Tochter wurde letztes Jahr von Mitschülern schikaniert. Aus dem Grund, dass sie freundlich zu einer Mitschülerin war, die gemobbt wurde, wurde sie selbst auf Übelste beschimpft. Nach reiflicher Überlegung kaufte die Mutter ein Diktiergerät und gab dieses ihrer Tochter mit, damit sie die Beschimpfungen ihrer Mitschülerinnen aufnehmen konnte. Mit Beginn des neuen Schuljahres ist die Zahl der Eltern, die ihrem Kind ein Diktiergerät kaufen wollen, deutlich gestiegen. Nach dem Ende des Corona-bedingten Fernunterrichts und der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts kommt es an den Schulen immer wieder zu Konfrontationen zwischen den Schülern, zu Mobbing und Schikane. Mit einem Diktiergerät sollen in solchen Fällen Beweise gesichert werden, damit die Täter bestraft werden können. Die koreanische Netflix-Serie The Glory hat zusätzlich Ängste der Eltern geschürt. Darin geht es um eine junge Frau, die in der Schule einst gemobbt wurde und daraufhin all ihre Träume aufgeben musste. Von Wut getrieben rächt sie sich an allen, die sie damals gepeinigt und ihr Leben zerstört haben. Eine Analyse von Naver Data Lab durch die Zeitung Hangogebo hat ergeben, dass im Februar, also kurz vor Beginn des neuen Schuljahres, Diktiergeräte unter den Shopping-Kategorien von den Nutzern am häufigsten angeklickt wurden. Am häufigsten wurde nach Mini-Diktiergeräten und Diktiergeräten in Form eines Kugelschreibers gesucht. 55% der Nutzer, die Suchangaben zu diesen Produkten anklickten, waren Frauen, davon vorwiegend Frauen in ihren 40ern. Es kann davon ausgegangen werden, dass es insbesondere Mütter von Schulkindern sind, die Interesse daran haben. Ein Mitarbeiter eines Betriebs, der solche Aufnahmegeräte verkauft, sagte, dass der Umsatz verglichen mit der Zeit vor dem Beginn des neuen Schuljahres um 10% gestiegen sei. Viele Eltern erkundigten sich, wo man das Aufnahmegerät am besten verstecken sollte, damit es optimal funktioniere. Eine Frau I erzählte, dass Mitschülerinnen böse Gerüchte über ihre Tochter verbreiteten. Mit einem Smartphone ließen sich die Bemerkungen der Täter aber nur sehr schlecht ohne deren Wissen aufnehmen. Sie habe ihre Tochter deshalb ein Aufnahmegerät in Form eines Kugelschreibers gekauft. Die Aufnahmen dienen auch bei Gerichtsverfahren zu Schulgewalt und rechtlichen Streitigkeiten als nützliches Beweismittel. Rechtsanwältin Na Hyun-young sagte, dass Aufnahmen und anderes Belastungsmaterial in Fällen von Mobbing eine große Hilfe seien, da in solchen Fällen oft Aussage gegen Aussage stehe. Dem Gesetz zum Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses nach ist es legal, Gespräche, an dem die betreffende Person teilnimmt, aufzuzeichnen. Der Umstand, dass Schüler, die Opfer von Mobbing sind, Beweismittel eigenhändig sichern müssen, ist bedrückend. Dies zeigt aber auch, wie ernsthaft das Problem der Gewalt an Schulen ist. Einige Experten sind allerdings der Meinung, dass die Nutzung von Aufnahmegeräten das letzte Mittel sein müsste, um die Opfer zu schützen. Zhang Yong-un, Professorin für das Fach Kinder und Familie an der Gyeonggi-Universität, sagt, dass Kinder und Jugendliche sich in einer sehr wichtigen Phase befinden, in der sie lernen, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Dazu gehöre auch der Umgang mit Konflikten. Das ständige Mitführen eines Aufnahmegeräts beeinträchtige nicht nur den Schulalltag, es schaffe auch ein falsches Bild von anderen. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit im Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Park Ji-won hat bei der Short Track WM im Einzel zweifach gewonnen und die Führung im Weltcup-Ranking der Saison verteidigt.
Bei den Titelkämpfen in Seoul konnte Park über 1500 Meter und 1000 Meter triumphieren. Im Finale über 1500 Meter setzt er sich gleich nach dem Startschuss an die Spitze. Nach 5,5 Runden erhöhte er sein Tempo und kam als Erster ins Ziel. Im Finale über 1000 Meter wählte er eine andere Strategie und wartete in den ersten Runden hinter der Führungsgruppe ab und setzte sich nach Runde 3 an die Spitze des Feldes.
Park Ji-won feierte bei den 6 Weltcups der aktuellen Saison 14 Siege und führt damit im Weltcup-Ranking. Auch im Duell gegen Lin Xiaojun in den vorrundenen Läufen über 1000 Meter war der Südkoreaner überlegen. Lin Xiaojun mit koreanischen Namen Im Hyo-jun ist ein gebürtiger Koreaner, der 2020 die chinesische Staatsbürgerschaft annahm und seitdem für China an den Start geht. Lin ging im Einzel leer aus, konnte jedoch am letzten Turniertag noch eine Silbermedaille als Mitglied der gemischten Staffel und Gold als Mitglied der Männerstaffel über 5000 Meter gewinnen.
Südkorea schloss das Turnier mit 2 Gold, 3 Silber und einer Bronzemedaille ab. 2 Silbermedaillen gingen an Che Min-jong über 1000 und 1500 Meter im Einzel der Frauen. Einschließlich des 2. Platzes mit der Frauenstaffel gewann Che 3 Silbermedaillen. Die niederländischen Short-Trackerinnen siegten in allen Disziplinen. Über 500 Meter belegten sie den 1., 2. und 3. Platz.
Nun zur nächsten Meldung. Bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Yonex German Open haben südkoreanische Badminton-Teams im Herren- und Damendoppel gesiegt.
Im rein südkoreanischen Finale im Herrendoppel gewannen Choi Sol-gyu und Kim Won-ho mit 2:1 gegen Kang Min-hyuk und So Seung-jae. Im Damendoppel setzte sich die neue koreanische Paarung Paek Hana und Lee So-hee gegen die Weltranglisten-Zweiten Nami Matsuyama und Chiharu Shida aus Japan mit 2:0 durch. An Sejong belegte nach einer Niederlage gegen Akane Yamaguchi aus Japan den 2. Platz im Fraueneinzel.
Und hier die letzte Meldung für heute. Der neue Nationaltrainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft Jürgen Klinsmann hat im National Football Center in Paju seine erste offizielle Pressekonferenz gegeben. Auf die Frage von Medienvertretern, in welchen Stil er die Mannschaft spielen lassen wolle, sagte Klinsmann, dass er selbst ein Stürmer gewesen sei. Daher möge er es immer anzugreifen. Er gewinne lieber mit 4:3 als mit 1:0. Er werde ein optimales Konzept entwerfen, das zum Sieg führe. Der neue Nationaltrainer machte aber zugleich deutlich, dass er zuerst viel lernen müsse, um zu verstehen, was das Beste für Südkorea ist.
Klinsmann äußerte sich auch zu dem bei Tottenham Hotspur spielenden Fußballstar Son Heung-min. Er sagte, dass er ein großer Fan von Son Heung-min sei. In 2 Wochen werde er die Gelegenheit haben, die südkoreanischen Spieler und auch Son näher kennenzulernen und festzustellen, wie motiviert sie sind. Es sei ihm sehr wichtig, sich mit den Spielern gut zu verständigen.
Auf die Frage, welches Ziel er in Südkorea erreichen möchte, sagte Klinsmann, dass es wichtig sei, sich ein konkretes Ziel zu setzen. Sein kurzfristiges Ziel sei der Sieg beim Asien-Cup in Katar Anfang nächsten Jahres. Sein langfristiges Ziel werde er festlegen, nachdem sich Südkorea für die Endrunde der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert habe.
Bei der Pressekonferenz gab Klinsmann auch die Namen der Mitglieder seines Trainerteams bekannt. Andreas Herzog und Paolo Stringara werden Klinsmann im Trainerstab zur Seite stehen. Der Österreicher Herzog und der Italiener Stringara hatten Klinsmann bereits während seiner Zeit als Coach der US-Nationalmannschaft assistiert.
Der ehemalige südkoreanische Nationalspieler und Bundesliga-Profi Cha Do-ri wird als technischer Berater mit an Bord sein. Klinsmann sagte, dass Cha Do-ri unter anderem wegen seiner Verbindungen zur südkoreanischen K-League eine wichtige Rolle zukomme. Er hoffe, viel von ihm über die koreanische Profiliga und deren Spieler erfahren zu können. Zusammen mit Cha war Klinsmann zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Katar für den Weltverband FIFA als Mitglied der technischen Studiengruppe im Einsatz.
Andreas Köpke wurde von Klinsmann zum Torwarttrainer berufen. Köpke hatte von 2004 bis 2021 für den Deutschen Fußballbund gearbeitet, bis 2006 unter dem damaligen Bundestrainer Klinsmann. Zudem soll der in Südkorea geborene Kanadier Kim Jong-min das Team weiterhin verstärken. Er zählte bereits unter Klinsmanns Vorgänger Paulo Bento zum Trainerstab.
Das war's für heute mit den Sportmeldungen.
Tschüss, bis nächste Woche.
Wie war Ihr Tag heute? War er anstrengend und gab es viele Dinge, die Sie ärgerten? Wenn dies so sein sollte, lassen Sie Ihren Ärger und Ihren Kummer in der U-Bahn zurück und kehren Sie leichten Herzens nach Hause zurück. Park Kang-il, Mitarbeiter der Seouler Metro Linie 2, trägt stets ein Notizbuch mit sich, das randvoll mit Einträgen ist. Die Notizen nutzt der 33-jährige Schaffner für seine Lautsprecheransagen, mit denen er den müden Fahrgästen in der U-Bahn Trost schenken möchte. Einige Sätze sind durchgestrichen und neu aufgeschrieben. Daran merkt man, wie sehr er sich darum bemüht, den richtigen Ton zu treffen. Park ist für das Öffnen und Schließen der Türen sowie den Betrieb der Heizung und Klimaanlage zuständig. 2021 hat er mit seinen Lautsprecheransagen begonnen. Im April 2020, als sich die Corona-Pandemie auszubreiten begann, habe Park laut der Zeitung Pyongyang Shimun in den von Mundschutzmasken verdeckten Gesichtern der Fahrgäste große Müdigkeit wahrgenommen und den Wunsch verspürt, ihnen Mut und Trost zu geben. Auf längeren Abschnitten der Fahrt nimmt er sich dann die Zeit, per Lautsprecher ein paar tröstende Worte an die Fahrgäste zu richten. Wie zum Beispiel, machen Sie es sich nicht zu schwer und vergleichen Sie sich nicht mit anderen Menschen, auch wenn Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, heute nicht erreicht haben. Warten Sie auf die Jahreszeit, in der auch Ihre Blüten erblühen werden und verbringen Sie heute einen glücklichen Tag. In den Durchsagen werden auch die Besonderheiten an der Strecke, an denen der Zug gerade vorbeifährt, berücksichtigt. Auf der Strecke zwischen der Station Kuro Digital Complex und Shindaebang hören die Fahrgäste, dass sie sich die Zeit nehmen und kurz den Anblick der Blumen genießen sollen. Fährt der Zug über die Brücke Dangsan-Cheolgyo und Jamsil-Cheolgyo, fordert Park über Lautsprecher die Fahrgäste dazu auf, für einen kurzen Augenblick ihren Blick von ihrem Smartphone abzuwenden, aus dem Fenster zu schauen und die schöne Landschaft des Han-Flusses zu bewundern. Morgens auf dem Weg zur Arbeit hören die Fahrgäste, dass sie nicht zu sehr enttäuscht sein sollen, wenn sie einen Fehler machen, denn den heutigen Tag erlebe jeder Mensch zum ersten Mal. Auf dem Weg zurück nach Hause werden Sie ermutigt, die anstrengenden Erlebnisse eines Tages zu vergessen und sich bei einem leckeren Abendessen zu entspannen. Schaffner Park erzählt, dass er sich Zitate aus Fernseh- oder Radiosendungen oder Beiträgen aus sozialen Netzwerken, die ihm gefallen, notiere und für seine Durchsagen nutze. Inzwischen habe er so viel Erfahrung, dass er seine Sätze nicht mehr so häufig korrigieren muss. Die Bürger sind begeistert. Ein Mann mittleren Alters suchte ihn in der Fahrerkabine auf und bedankte sich persönlich für die netten Worte. Ein Fahrgast, der an Depressionen und Angststörungen litt, bedankte sich über das Kundenzentrum der Metro, dass die Worte aus dem Lautsprecher ihm eine große Hilfe seien. Über 100 Fahrgäste hatten sich im letzten Jahr über das Kundenzentrum für die Durchsagen von Schaffner Park Kang-il bedankt. Park sagte, dass die positive Resonanz der Fahrgäste ihn dazu motiviere, noch fleißiger seiner Arbeit nachzugehen. Musik Zahl der Elektroautos auf koreanischen Straßen ist deutlich gestiegen und die Errichtung von Ladestationen für E-Autos ist gesetzlich festgeschrieben. Trotzdem wird über das Wie und Wo der Installation von Ladestationen heftig gestritten. Einige Gebietskörperschaften und die Feuerwehr fordern, dass die Anbringung von Ladestationen im Kellerbereich wegen Brandgefahr per Gesetz verboten wird. Das Ministerium für Industrie, Handel und Energie ist der Meinung, dass die Angelegenheit unter dem Gesichtspunkt der Erweiterung der Versorgung mit E-Autos betrachtet werden müsse. Laut Recherchen der Zeitung Pyongyang Shimun sind mit Stand von Dezember letzten Jahres 399.855 E-Autos in Korea registriert. Dies ist verglichen mit dem Vorjahr ein Zuwachs von 68,4%. Im selben Zeitraum wurden 205.205 Ladestationen eingerichtet. Laut dem Gesetz zu umweltfreundlichen Autos, das im Januar letzten Jahres in Kraft trat, müssen auch Apartmentanlagen mit mehr als 100 Wohnungen sowie von der Öffentlichkeit genutzte Einrichtungen mit mindestens 50 Parkplätzen über eine Ladestation verfügen. Die meisten Ladestationen für E-Autos befinden sich in Tiefgaragen von Apartments. In Seoul befinden sich 90% der bis Ende letzten Jahres installierten Ladestationen unter dem Boden, zumeist in Tiefgaragen. Es wird daher ständig auf die Brandgefahr in Tiefgaragen hingewiesen. Laut einer Statistik der Feuerwehr ist in den vergangenen 3 Jahren von 2020 bis 2022 die Zahl der Brände von Elektroautos von 11 auf 44 und damit um das Vierfache gestiegen. 54,4% eigneten sich auf Straßen und 36,7% beim Aufladen des Akkus. Die in E-Autos verbauten Lithium-Ionen-Akkus erfordern besondere Löschmaßnahmen, da sie enorme Energiemengen speichern. Wenn Elektroautos brennen, entstehen extreme Temperaturen und hochgiftige Rauchgase. In einer Tiefgarage kann solch ein Brand verheerende Folgen haben, da auch das gesamte Gebäude darüber in Gefahr geraten kann. Gebietskörperschaften und kommunale Parlamente treffen daher eigenständige Sicherheitsmaßnahmen, die jedoch nicht über das Niveau einer Empfehlung hinausgehen, da es kein Rahmengesetz gibt. Das Parlament der Provinz Südchungcheong hat Ende Februar in seiner Plenarsitzung eine Änderung der Bestimmungen zu Parkzonen für umweltfreundliche Autos und Ladestationen verabschiedet. Demnach sollen die Stromtankstellen bei Neubauten im Erdgeschoss eingebaut werden. Es sollen darüber hinaus weitere Brandschutzmaßnahmen getroffen werden und sofern möglich Ladestationen aus Tiefgaragen nach oben verlegt werden. Auf der Jeju-Insel hat die Zentrale für Brandsicherheit mit einer Überprüfung für die Schaffung von Richtlinien für die Brandsicherheit in Parkzonen für E-Autos begonnen. Die Insel Jeju hat landesweit den höchsten Anteil an Elektroautos. 8% aller Pkw sind Elektrofahrzeuge. Nach den jüngst von der Feuerwehrzentrale erarbeiteten Richtlinien sollen Ladestationen für Elektroautos prinzipiell oberirdisch installiert werden. Ladestationen, die dennoch in Tiefgaragen eingebaut werden, sollen mit einer Brandschutzwand versehen und mit einer Überwachungskamera beobachtet werden. Das Ministerium für Industrie, Handel und Energie hat Bedenken, den Einbau von Ladestationen unter der Erdoberfläche gesetzlich zu verbieten. Dies könne laut dem Ministerium als ein Parkverbot für E-Autos in Tiefgaragen missverstanden werden und Entwicklungen in der betreffenden Industriebranche hemmen. Die Brandsicherheit von Ladestationen betreffende Normen erfordere technisches Fachwissen und müsse mit zuständigen Verbänden und Fachleuten in Ausschüssen mehrfach diskutiert werden. Dies nehme viel Zeit in Anspruch. Und das war's auch wieder in Kreuz und Quer durch Korea. Wir schließen die Sendung mit etwas Musik. Seohyomi singt Regen auf der Yeongdong-Brücke. Und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Shit.